wenn du heute kein Erlebnis bietest, dann ist es schon schwierig, irgendwie existent zu bleiben. Das ist ja ganz verrückt, was da teilweise passiert. Und da sehe ich schon ganz, ganz viel Potenzial, um diese Customer Journey einfach auch zu verbessern. Der Reitsport an sich, der Sport an sich, der hat ja schon eine Emotionalität inne, die man gar nicht inszenieren muss, sondern von Haus aus bringt der Reitsport das schon mit. Der Reitsport ist halt einfach ein, ja, ich sag mal, eine super beständige Subkultur. Da passiert halt auch einfach Wachstum. Unser Vorteil, sag ich jetzt mal, in Deutschland oder auch durchaus in Europa, ist ja, dass wir Know-how haben, das dort erst importiert werden muss.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Jessie, zum Podcast Marketing Meets Technology. Heute ist Boga Horse Special. Wir sprechen über die Big Player und Big Data tatsächlich, warum der Reitsport das nächste globale Tech-Unicorn ist. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja,
du bist,
vielen Dank.
Du bist Wirtschaftswissenschaftlerin mit Fokus auf Nischenarbeitsmärkte, wie zum Beispiel eben die Pferdebranche. Und ja, du schaust dir regelmäßig die wirtschaftlichen Entwicklungen an und auch die Dinge, die sich daraus ergeben tatsächlich. Auf der Spooker Horse hältst du eine Keynote zum Thema State of Equestrian Economy, Wirtschaftsfaktor Pferd. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Werde ich mich auf jeden Fall anhören. Und ja, du bist auch auf LinkedIn immer sehr aktiv, was ich super spannend finde. Da werden wir auch über ein paar Themen dort reden.
Ja, total gerne. Schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, sehr, sehr schön. Genau. Ja, wir werden heute im Podcast tatsächlich gucken, wie positionieren sich Premium-Marken in dem Reitsportbereich. Aber wir werden auch einen Blick über den Tellerrand werfen, zum Beispiel nach China. Und ja, da hast du die besten Einblicke. Von daher habe ich da gleich ein paar Fragen an dich.
Ja, starten wir gern.
Sehr gut. Du hast auf LinkedIn etwas geschrieben zu Bugatti und auch, wie sich Bugatti im Bereich Reitsport inszeniert. Das muss man ja schon sagen, ist ein massives Signal, dass sich solche Premium-Marken wirklich in dem Reitsportbereich positionieren und positionieren wollen. Und jetzt mal so die erste Frage, heißt es dann übersetzt, dass wenn sich solche Marken, so auch die branchenfremd sind, also branchenfremde Weltmarken im Reitsportbereich positionieren, heißt es dann, dass die Kaufkraft der Zielgruppe im Bereich Reitsport besonders hoch ist?
Ja, also tatsächlich ist das ganz spannend, weil wir sehen halt eben zum Beispiel Bugatti, die sich halt eben dort platzieren in der, ja, ich sag mal, Pferdebranche oder vielleicht auch im Reitsport. Und dann denke ich, ist es zumindest mal ein Zeichen, um mal hinzuschauen, warum machen die das denn? Und ja, da sehen wir tatsächlich nicht nur Bugatti als Luxusmarke, sondern eben auch andere Luxusmarken wie zum Beispiel Hermes oder Gucci, die sich halt eben dort positionieren, platzieren vielleicht auch. Und da ist es eben auch häufig so, dass die einen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Pferdehintergrund bereits haben. Bugatti zum Beispiel hat das auch. Und von daher ist es da eben wichtig, da wir sehen da quasi zwei Trends. Also zum einen klar Positionierung in der Zielgruppe, also Positionierung in einer Zielgruppe, die kaufkräftig ist, aber zum anderen natürlich auch die Inszenierung, ich sag mal, ja, des Gefühls, das da vermittelt wird. Das ist ja gerade der Reitsport oder das emotionale Bild des Pferdes oder ja, der Reitsport an sich, der Sport an sich, der hat ja schon eine Emotionalität inne, so, die man gar nicht inszenieren muss, sondern von Haus aus bringt der Reitsport das schon mit. Und deshalb positionieren sich Marken natürlich auch gerne da. Aber da bin ich sicherlich marketingtechnisch nicht die Expertin, die dazu jetzt alle Zusammenhänge erklären kann. Aber spannend ist halt eben total, also aus, ich sag mal, wirtschaftlicher Sicht, dass sich die Marken dort halt eben positionieren, weil und das hat sicherlich auch strategische Gründe, die Markenbekanntheit gesteigert wird, man sich in einer kaufkräftigen Zielgruppe positioniert und diese Branche eben auch für Luxus, Emotion und Premium-Konsumenten steht.
Ja, das stimmt. Also da ist natürlich eine tolle Imageübertragung sozusagen dann da und deswegen nutzen das tatsächlich viele Marken. Und wie du sagst, auch die Kaufkraft ist ja wirklich sehr hoch von den Reitern, Reiterinnen oder auch einfach Pferdeliebhabern. Das bringt, glaube ich, das Hobby an sich mit sich. Ja. Wenn sich jetzt eine Reitsportbranche so globale Player positionieren oder platzieren, wächst dann der Druck auf die aktuell bestehenden Reitsportanbieter sozusagen, sich da technisch und auch digital aufzurüsten?
Ja, klar, also durchaus. Das erlebe ich schon oder das sehe ich auch an den Entwicklungen, die halt eben so da wirtschaftlich stattfinden. Das ist halt einfach, wenn du heute halt, ja, ich sag mal, technisch nicht mithalten kannst oder halt einfach auch kein Erlebnis bietest, und das sei es jetzt digital oder auch offline, dann ist es schon schwierig, irgendwie existent zu bleiben, so an dem Markt. Ich kann vielleicht mal, oder ich habe durchaus ja auch ein paar Zahlen mitgebracht, so. Der europäische Pferdesektor, der hat halt einfach mal ein Marktvolumen von 112 Milliarden Euro. Und da reden wir halt einfach nur über den europäischen Pferdesektor. Da haben wir noch nicht in die Welt geguckt und das ist quasi in Anführungsstrichen nur Europa. Und es ist ganz spannend, da halt einfach auch zu sehen, was da passiert, wenn wir in Deutschland bleiben und vielleicht einfach mal schauen, ja, wie ist denn das da? Ist da überhaupt Geld da? Kann man da überhaupt irgendwie Geld verdienen? Dann ist da vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel als Veranstaltung der CAIO in Aachen. Einfach für jetzt vielleicht auch Zuhörende, die noch nicht so im Reitsport interessiert waren oder sich noch nicht im Reitsport positioniert haben. Der CAIO in Aachen, halt einfach das Weltfest des Pferdesports. Und da ist halt einfach richtig Kaufkraft, aber halt einfach auch Volumen dahinter. Also 2025 hatte der CAIO halt einfach ein Etat von 20 Millionen Euro. So, und das Wahnsinn. Ist halt einfach, also da passiert halt richtig was. Das ist ein Großunternehmen, was da, Gott, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, der CAIO geht eine Woche. Da, das ist halt einfach ein temporäres Großunternehmen, was da stattfindet. So, die zahlen irgendwie, ich glaube, 3,9 Millionen Euro an Preisgeldern aus. So, und das ist halt auch spannend, weil der CAIO zum Beispiel hat auch Luxusmarken als Partner. In dem Fall Mercedes-Benz, Rolex. Oh, ja. Genau. Also da, also um nur zwei zu nennen, also noch mehr, aber genau, das ist halt total spannend, was da halt einfach auch stattfindet. Allein in Deutschland. So.
Genau. Ja, glaube ich auch. Also, das ist wirklich richtig krass, was für Marken sich da immer mehr breit machen in der Pferdebranche.
Ja, das,
ich glaube, das ist ein Zeichen.
Ja, ja, total. Und das ist halt einfach auch, wenn man das vielleicht aus Markensicht betrachtet, also der Reitsport ist halt einfach ein, ja, ich sag mal, eine super beständige Subkultur, ne? Also als Marke dort zu investieren, ist halt einfach nicht, wer weiß, ob es den Reitsport irgendwie im nächsten Jahr noch geben wird, wo ich rein investieren kann. Nee, also das ist eine beständige Branche, so. Wir haben riesige Marken, die dort auch positioniert sind. So. Und vielleicht kann ich noch als spannendes Beispiel auch gerade was so, deine Frage war ja auch, ob man abgehängt wird, vielleicht auch, wenn man sich eben nicht digital so aufstellt, dass man mithalten kann. Und das ist halt beim CAIO, sehen wir, das ist halt einfach wahnsinnig gut inszeniert. Die ganze Veranstaltung ist wahnsinnig gut inszeniert. Dann haben die halt einfach auch eine Online-Präsenz, die maximal gut inszeniert ist, so. Und die haben übrigens, vielleicht auch ganz spannend, die haben ja auch noch einen CAIO Campus, wo halt auch ganz viel passiert, was so technologischen Fortschritt betrifft im Pferdesport. Ist halt auch super spannend. Und die inszenieren, also im Grunde ist es ja ein Turnier. Also im Grunde ist es ja eigentlich ein Sportevent, wo am Ende der, weiß ich nicht, Schnellste im Zeitspringen gewinnt. Aber es ist halt einfach nicht nur ein Turnier. Und das sehen wir halt so in diesem Ausmaß in Deutschland, aber das sehen wir halt auch an zum Beispiel der Global Champions Tour. Also jeder, der das Spektakel noch nicht gesehen hat, den lade ich herzlich ein, sich das mal anzuschauen. Also das ist halt schon krass, was da halt eben auch geschieht. Und das ist ja, ich meine, gut, das ist jetzt eine globale Turnierserie, die ja quasi im Springsport stattfindet. Und die haben halt in der aktuellen Saison, ich habe es extra nochmal raufgesucht vorher, die aktuelle Saison ist tatsächlich dotiert mit 36 Millionen Euro Preisgeld.
Wahnsinn.
So, also da passiert ganz schön was.
Das ist echt eine ganz schöne Hausnummer.
Ja.
Da haben wir tatsächlich zum Gio Aachen haben wir auch einen Podcast noch. Also cool. Da werden wir auch nochmal detaillierter drauf eingehen, auch auf deren technische Lösungen, die die haben. Also da tut sich sehr, sehr viel und das ist ein ganz tolles Beispiel für innovative Technologien und innovative digitale Lösungen. Nichtsdestotrotz, obwohl der Markt ja so sehr wächst, fehlt da einfach noch ganz, ganz viel an E-Commerce-Know-how und an digitalen und technischen Lösungen, die dort eben integriert werden müssen, um hier eben nicht abgehängt zu werden.
Ja.
Darüber habe ich zum Beispiel auch mit Christina Sehr im Podcast gesprochen. Mhm. Sehr, sehr spannend tatsächlich. Also da ist jetzt die Zeit, wo sich Anbieter im Bereich E-Commerce, im Bereich Online-Marketing positionieren sollten.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da vielleicht nochmal dazu passend, vielleicht auch gerade was so diesen ganzen E-Commerce-Bereich angeht, das Marktvolumen für Equipment, also quasi für Reitsport-Equipment, hatten wir 2024 ein Marktvolumen von 12 Milliarden US-Dollar und prognostiziert für 2034 18,3 Milliarden US-Dollar. Also da passiert halt auch einfach Wachstum. So.
Mhm. Darf ich fragen, so, also das sind ja super spannende, interessante Zahlen. Und ich hatte die auch so in etwa im Kopf, aber woher kommen die Zahlen? Damit wir das auch für unsere Zuhörer so ein bisschen quellenmäßig sozusagen angehen können.
Ja, es gibt ganz tolles ich nenne es mal Marktforschungsunternehmen, die sich halt genau mit diesen Analysen beschäftigen. Können wir vielleicht in die Shownotes packen. Die würde ich dir danach einfach zur Verfügung stellen, weil das ist halt auch super spannend für jeden, der sich da irgendwie nochmal genauer mit auseinandersetzen möchte. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar Sachen mitgebracht, die vielleicht so ein bisschen darauf fußen, was ich mir genau selbst so ein bisschen aus den ganzen Entwicklungen herangezogen habe. Genau.
Mhm. Also sind diese BSI Consumer Report, also der wurde letztes Jahr auf der Spooker Horse tatsächlich auch vorgestellt und also super, mega tolle Daten, Fakten, Zahlen, die man da rausziehen kann. Ist das auch eine Quelle, wo du das
hast? Ja, durchaus. Hast, ja, oder? Und das ist auch eine sehr valide Quelle, die, die man sehr gerne nutzen darf, um sich da eben auch die,
Ja, fand ich nämlich auch total spannend tatsächlich und deswegen. Die Spooker Horse war für mich letztes Jahr auch so wertvoll, weil ich genau solche Informationen da mitgenommen habe und somit auch wirklich einsetzen kann. Genau, also wirklich, wirklich fundierte Zahlen sind das, ja.
Genau.
Okay, dann gehen wir doch mal weiter zu dem Thema International.
Ja.
Da hast du ja auch einen sehr spannenden LinkedIn-Post gemacht zum Thema China. Ein 1,6 Milliarden Euro Markt, der rasant wächst. Ist denn China so das beste Beispiel, dass auch das Thema Reitsport, das Hobby Reitsport zu einer globalen Industrie wird? Werden in China die Unicorns von morgen gebaut?
Ja, also ich glaube, China ist ein richtig spannendes Beispiel dafür, weil wir da halt schon was sehen können. Also China ist halt nicht mehr ganz am Anfang so. Da hat sich halt schon was entwickelt und von daher ist es halt ganz spannend, da jetzt so drauf zu gucken, weil man dann mal sagen kann, ah, okay, so kann sich vielleicht ein Markt entwickeln, der vor, ich sag mal, 10 Jahren noch gar nicht so diese Reitsportbubble hatte, wie wir sie halt hier aus Deutschland zum Beispiel kennen. Und da ist vielleicht auch mal, ich weiß ja nicht, aber hast du schon mal den Flagship-Store von Equiline in Shanghai gesehen? Also, nee, der ist abgefahren. Also das ist halt für jeden, der jetzt sagt, China, was soll da schon irgendwie an Marktvolumen für den Reitsport, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Die Chinesen jetzt nicht so bekannt für ihre für ihre Reitsport-Exzellenz oder sowas. Ja, da darf gerne mal der Flagship-Store von Equiline als tolles Beispiel dienen. Aber was halt an diesen Märkten wichtig ist zu verstehen, ist, dass halt einfach die Mittelschicht wächst. Also wir haben eine wachsende Mittelschicht und dadurch entsteht halt eben, dass der Reitsport zu einem Hobby wird. Durchaus auch zu einem luxuriösen Hobby, ja. Aber das betrifft halt auch nicht nur China, diese Entwicklung sehen wir auch zum Beispiel in Osteuropa. Die Entwicklung sehen wir auch in den Golfstaaten. Da vielleicht nochmal so ein bisschen ein extra Punkt auch, weil da ganz viel auch im Luxusbereich entsteht. Und diese Entwicklung sehen wir zum Beispiel auch in Indien. Und Indien ist, wie ich finde, aktuell super spannend zu beobachten. Tatsächlich habe ich dazu aktuell auch noch keine validen Zahlen von irgendwelchen Quellen gefunden, die man da gut nutzen kann. Aber wenn man die Entwicklung in Indien beobachtet, dann verläuft die tatsächlich ganz ähnlich wie die Entwicklung in China vor 10 Jahren. Also da, wo China quasi 2015 war, da sind wir jetzt gerade in Indien. Und das ist tatsächlich ganz spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. So, was passiert da? Was wird da zukünftig passieren? Und da kann man natürlich dann, wenn man jetzt vielleicht einfach auch, ja, ich sag mal, ein Early Mover ist und sich so sagt, okay, Indien könnte ein Markt sein, dann kann man sich da natürlich ganz gut irgendwie auch positionieren. Mhm. Und Osteuropa hatte ich schon gesagt und die Golfstaaten, da wollte ich tatsächlich nochmal ein bisschen loswerden. Also da investiert halt einfach auch der Staat massiv in die Infrastruktur und das ist halt einfach auch verrückt, was da so an Facilities errichtet wird. Also was da halt einfach an dem Markt passiert, ist echt manchmal auch unglaublich. Also jetzt vor kurzem wurde da gerade die 5. Institution der Hofreitschule gegründet, eröffnet. Da waren halt einfach mal alle 4 Hofreitschulen, also Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, die waren halt einfach zu Gast und haben dort die Abu Dhabi Royal Equestrian Arts eröffnet. Also das war ein Spektakel. Und da ist halt auch einfach, also das macht ja jetzt keiner, weil er sich denkt, aus reinster Nächstenliebe eröffne ich jetzt hier was, sondern da ist natürlich Geld hinter, da ist ein Markt, da ist ein real existierender Markt, der Umsatz generiert. So.
Ja, Wahnsinn. Also das sind wirklich so Blindspots, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, gerade auch als deutsche Tech-Firmen, Softwareanbieter, Online-Marketing-Dienstleister, sage ich jetzt mal. Das sind ja Märkte, die dann echt rasant wachsen.
Ja.
Und da kann man eigentlich schon sagen, also ich vermute, dass da wahrscheinlich das digitale Know-how vielleicht noch gar nicht so vorhanden ist, oder? Also siehst du das so als Punkt, wo sich auch dann deutsche Tech-Firmen auch platzieren könnten?
Ja, also durchaus. Unser Vorteil, sag ich jetzt mal, in Deutschland oder auch durchaus in Europa, ist ja, dass wir Know-how haben, das dort erst importiert werden muss. Also gerade zum Beispiel in China, da sehen wir gerade einen massiven Import an Know-how, also die sowohl Pferde, Menschen in Anführungsstrichen importieren, die dort irgendwie auch diese Riding Schools irgendwie bespielen können. Und da sehen wir natürlich auch, dass diese Experten gar nicht in dieser Hülle und Fülle vorhanden sind, wie wir dorthin Know-how im Grunde eigentlich importieren müssten. Und mir ist letztens ein ganz spannender Fall eigentlich begegnet, wo aktuell jemand versucht, einen KI-Trainer quasi zu entwickeln, der dort halt quasi diese Aufgabe übernehmen kann. Dass halt einfach dort Coaches unterrichtet werden über diesen KI-Trainer oder eben auch die Reiter selbst mit KI trainiert werden. Das ist ja auch super spannend. So, aber die müssen ja auch, also dieser KI-Trainer muss ja auch mit Daten gefüttert werden, die so sind, dass man sie dort nutzen kann. Also dass sie halt auch wirklich das Bild abgeben, was wir von einem guten Reiten vermitteln wollen. So als Beispiel.
Ja, das sind ganz, ganz tolle, innovative Technologien tatsächlich, die da immer mehr im Kommen sind.
Ja.
Super.
Ja,
Würdest du denn oder gehst du davon aus, also das sind ja wahrscheinlich die meisten oder viele Kunden in der Reitsportbranche, gerade so, sag ich jetzt mal, in dem ja, Richtung Turniersport, Profi-Level und so weiter, sind ja sehr, sehr viele wohlhabende Kunden vermutlich da. Wie siehst du das? Gehen die davon aus, wenn man so die Customer Journey anschaut, dass das Ganze glatt läuft? Wahrscheinlich schon, oder? Also wie bei Amazon, Apple, oder haben die Verständnis dafür, dass es vielleicht in neuen Märkten noch nicht ganz so rund läuft?
Nee. Also ich glaube, das ist eine ganz einfache Antwort, weil also es ist halt einfach, wir sehen ja auch, dass das schon richtig gut funktioniert. Also gerade auch zum Beispiel die Global Champions Tour, die halt einfach auch einen digitalen Auftritt hat, also auch für die Teilnehmenden, also für die Zielgruppe, die dort halt einfach auch den Umsatz macht, so. Da sehen wir halt einfach, dass es da einfach einen reibungslosen Ablauf gibt, so. Genauso wie die, du sprachst jetzt gerade auch die Profi-ReiterInnen an, wenn wir dort, ja, ich sag mal jetzt nach Deutschland zum Beispiel nach Riesenbeck gucken oder so, da ist halt einfach auch, da findet halt einfach auch digital schon ganz viel statt, was die Reiter dann auch einfach erwarten, so. Und was man dann halt eben auch erwartet, wenn man irgendwo viel Geld ausgibt oder wenn man irgendwo in einen Markt eintritt, dass das eben einfach auch vorhanden ist. Also, dass Grundstruktur sein muss. Ich weiß, dass das nicht so ist. Aber gerade wenn wir vielleicht auch auf die, ja, auf den Bereich gucken, so E-Commerce und so. Also, das ist ja wirklich manchmal noch wirklich sehr schleppend, so dass irgendwie Online-Shops nicht mal irgendwie eine Optimierung zur mobilen Nutzung haben. Also es ist ja verrückt, was da manchmal, da denkt man so, okay, Entschuldigung. Oder auch irgendwie, wenn gerade wenn man darauf guckt, dass halt einfach auch der Wachstum global passiert, also international passiert, dann ist halt einfach kein internationaler Checkout möglich. So, okay. Oder, und das ist ja richtig gruselig und das passiert ja wirklich, will keiner auf den Schlips treten damit, aber es passiert ja wirklich, dass gerade B2B-Order-Management teilweise noch per Fax oder PDF ausfüllen und so. Also das ist ja ganz verrückt, was da teilweise passiert. Und ja, und da sehe ich schon ganz, ganz viel Potenzial, um diese Customer Journey einfach auch zu verbessern.
Genau. Das stimmt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem E-Commerce-Thema und dem Online-Marketing-Thema zum Thema, ich sage jetzt mal, Smart Stables IoT. Fand ich auch sehr spannend. Dazu hast du auch einen Post auf LinkedIn gemacht, wo es darum ging tatsächlich, also über Systeme wie Akaris. Akaris sind Sensoren, die quasi rund um die Uhr von Pferden zum Beispiel Körpertemperatur, Bewegungsmuster, Kolikanzeichen etc. Überwachen können. Für die Zuhörer, die jetzt da vielleicht nicht so Bescheid wissen, also eine Kolik ist bei einem Pferd also sehr, sehr lebensgefährlich und gerade auch bei sehr teuren Pferden. Ja, also es gibt ja wirklich im Spitzensport auch wirklich Pferde, die kosten auch mal eine Million, wenn es ist. Da ist einfach wichtig, dass man solche Systeme hat, die dann das Ganze überwachen. Wie siehst du es denn? Ist der Smart Stable, sage ich jetzt mal, ist das inzwischen Realität und bedeutet das, dass wir im Stall auch wirklich mit Big Data plötzlich umgehen lernen müssen?
Jein. Also ich glaube, dass einfach auch die Branche, gerade hier in Deutschland, ist halt auch eine sehr traditionelle Branche. Und wir haben halt auch noch, gerade was die Gegebenheiten, also die Gegebenheiten an Stellen, Kliniken und so weiter, sind halt auch oft keine Neubauten und so weiter. Also da gibt's halt auch Herausforderungen, was die Hardware, sag ich mal, angeht. Aber grundsätzlich die Hardware vorhanden ist so. Also der Ist-Zustand ist, dass wir diese Hardware bereits haben und dass es durchaus möglich ist, diese Systeme eben auch zu integrieren. So, da ist natürlich dann immer auch die Frage von der Investition und so weiter, aber das sage ich halt auch immer wieder, dass es halt einfach, es, also sagen wir eine Branche oder ein Betrieb oder ein Bereich, der ohne Investitionen über Jahrzehnte bestehen kann und wettbewerbsfähig bleibt, so, den gibt's nicht, so. Und das genauso ist es auch der Reitsport nicht oder die Pferdebranche an sich. Und von daher, und ich finde, das ist gar nicht so weit weg von dieser Customer Journey, weil die Systeme gibt es, die Hardware ist da, es passiert da schon relativ viel in dieser Gesundheitsüberwachung. Wenn wir vielleicht auch mal zu Kliniken oder so schauen, also da passiert schon viel über so KI-gestützte Kamerasysteme, ganz spannend. Aber es ist ja auch, und da muss man sagen, ist uns der Rennsport, also der allgemeinen Pferdebranche, ist der Rennsport da etwas voraus, dass es ja zum Beispiel auch mittlerweile Wearables für Pferde gibt. Und dieser ganze Bereich von, ja, ich sag mal, Performance-Optimierung, da noch komplett brach liegt. Also da muss man sagen, sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei diesem Customer Journey von Apple oder wenn wir in diesen Wearable-Bereich gucken, vielleicht auch Aura. Also ich mag mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, dass Pferdebesitzer, die, wie gesagt, durchaus auch kaufkräftig sind, auch sehr interessiert darin sind, eine Softwarelösung zu haben, mit der sie einfach nachvollziehen können, was das Wearable über ihr Pferd sagt. So, also, und das ist halt, das gibt's einfach so noch nicht. Also, es gibt da schon durchaus Anfänge und Schritte in die Richtung, aber es gibt jetzt zum Beispiel kein Aura-Beispiel im Pferdesport. Und das ist, glaube ich, super spannend, eben durchaus für den B2B-Bereich, aber auch für den B2C-Bereich. So.
Ja, da gibt's wahrscheinlich die einen Lösungen, die wirklich sehr, also, oder sollte es geben, die wirklich sehr, sehr stark in dem Profibereich, sage ich jetzt mal, sind, die dann vielleicht auch teurer sein dürfen. Aber zum anderen gibt es ganz, ganz viele Pferdebesitzer, die das tatsächlich einfach für ihr Pony in der Box, das sie über alles lieben, haben möchten, nehme ich mal an. Ja, also sag jetzt mal, also es gibt ja auch sogar schon so ein paar Lösungen, die daran arbeiten und die dann auch mit einer App verknüpft sind und so weiter. Temperatur, wenn ich jetzt das Pferd trainiere, wie ist die Herzfrequenz und der Puls und so weiter, wie schnell senkt sich der wieder? Also solche Themen, es gibt da ja schon Ansätze eben mit Apps, aber ich glaube, da ist auch noch viel, viel Potenzial nach oben, sag ich jetzt mal.
Ja, glaube ich auch.
Dadurch?
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist halt einfach auch, da, also es ist jetzt wahrscheinlich auch zu umfangreich, das alles auseinander zu nehmen, weil die Märkte halt auch einfach ja total unterschiedliche Bedürfnisse haben so. Und gerade was den Profibereich angeht, da sehen wir halt einfach so, ne, die Performance-Optimierung, der im Training, was sagt denn das Wearable über das Pferd, wie kann ich denn, oder vielleicht auch mit einer Videoaufzeichnung kann ich vielleicht frühzeitig Überbelastung erkennen oder irgendwie so, ne? Also da gibt es ja ganz viele Bereiche und dann halt eben vielleicht auch den Bereich, der dann den, ich sag mal, gemeinen Pferdebesitzer zu Hause, der sein Pferdchen so wie ich hier in der Box stehen hat und sich so denkt, was macht der denn heute Nacht alles so? Würde ich gerne mich mal drüber informieren. Ja, genau.
Ja, da fällt mir gerade noch was anderes ein, und zwar im Bereich Turniersport. Gerade so, ich sage jetzt mal, Dressurturniere, wo es ja verschiedene Richter dann an den verschiedenen Seiten gibt, die mehr oder weniger neutral eine bestimmte Wertnote geben für die Lektionen, die das Pferd gelaufen ist. Ich glaube, da gibt es ja auch schon erste Lösungen, die dann mit KI arbeiten, die das Ganze analysieren und darauf basierend möglichst fundierte Bewertungen abgeben. Ja. Oder hast du da schon irgendwie was davon
gehört? Habe ich. Und das ist total spannend. Also gerade auch vielleicht einfach einen KI-Steward einzusetzen am Abreiteplatz, der einfach auch beurteilen kann, okay, auf Datengrundlage ist hier vielleicht gerade ein Verhalten zu sehen auf dem Abreiteplatz, was irgendwie meldefähig ist. Und dann halt eben ein menschlicher Steward dort benachrichtigt wird, dass man halt einfach auch sich da so unterstützen kann. Und das, was du sagst, dass die halt eben auch als ja, Richter eingesetzt werden. Also ich finde, das ist ein total spannender Bereich und ich finde das auch total unterstützenswert, dass wir da mal schauen, was da geht und ob wir das nicht vielleicht auch wirklich im internationalen Turniersport einsetzen können. Ja,
ja.
Da kann ich vielleicht nochmal anschließen. Jetzt die FEI, die hatte ja auch gerade ihre, ja, wie sagt man auf Deutsch, Jahreshauptversammlung. Und die haben präsentiert tatsächlich Equipass, einen digitalen Pferdepass. Also aktuell für alle, die sich nicht auskennen im Reitsport, aktuell laufen wir alle noch mit Heften durch die Gegend. Und
wie so ein Impfpass,
genau, quasi. Und ja, und die haben präsentiert einen digitalen Pferdepass, den Equipass. Und ich tatsächlich habe aktuell noch keine genauen Hintergründe zu den technischen Raffinessen, die dieser Equipass beinhaltet. Ich weiß nicht, ob du da anders informiert bist oder ob es überhaupt dazu schon Informationen gibt, weiß ich gerade gar nicht. Du sagst nichts, also gehe ich mal davon aus, dass...
Nee, ich weiß keine besonderen genau. Informationen dazu.
Also ich glaube, also so wie ich es verstanden habe, ohne jetzt genaue Inhalte zu kennen, dass er in Anführungsstrichen nur digital sein wird. Aber ganz spannend wäre das Ding ja mal weiterzudenken auf Blockchain-Basis und dann halt einfach zu sagen, okay, das ist halt einfach ein fälschungssicheres, nachvollziehbares Dokument, das halt nicht nur Anwendung finden kann in dem Turniersport, sondern wir dann auf einmal auch in die Zuchtrichtung gucken können, gerade auch was ja Medikation und so weiter alles betrifft oder eben halt dann auch im weiteren Schritt in irgendwie eine Nutztierhaltung. Also auch total spannend, was da in der digitalen Welt noch passieren kann, was uns halt einfach auch nach vorne bringt als Branche.
Ja, ich würde das mal sogar, also mir fällt da gerade auch der Hundebereich ein. Mhm. Also ich finde es ja immer ganz schlimm, dass tatsächlich ganz viele Hunde ja aus dem Ausland importiert werden, die von bestimmten Züchtern wohl sind und die dann hier ankommen und aber völlig überzüchtet sind oder Krankheiten haben oder sowas.
Ja.
Ich meine, dem könnte das ja zum Beispiel auch Abhilfe schaffen, wenn man so einen digitalen Hundepass hätte.
Ja, ja, also das gibt ja einfach, ne, dann die fälschungssicheren Daten über Gesundheit, Medikation und so. Also das ist super spannend. Auch eben anwendbar auf alle möglichen Bereiche, ne?
Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass es da ganz, ganz viele Themen gibt zum Aufholen, zum Nachholen im digitalen und technischen Bereich. Wie ist es denn, also angenommen, wir sagen jetzt, okay, geil, der Reitsportmarkt ist sexy. Die großen Marken sind da wirklich dabei, da einzusteigen und das Geld ist da. Wie komme ich denn als Unternehmen in diesen Reitsportmarkt rein? Also ist es ein People-Business oder reicht es, wenn ich da einfach so ein bisschen google, sage ich jetzt mal, oder ich frage ChatGPT, wie auch immer. Wie komme ich da rein?
Ja, nee. Also googeln und ChatGPT fragen wird uns voraussichtlich leider nicht zum Erfolg führen. Es ist eine Offline-Branche, die ein, wie hast du so schön gesagt, ein People-Business ist. So. Und die Gespräche, die Geschichten, das passiert dann einfach vor Ort. Und wenn ich jetzt als Unternehmen mir ja vornehme, mir den Reitsportsektor vielleicht mal genauer anzuschauen, dann passiert das halt einfach vor Ort. Und in dem Fall vielleicht sogar ja auf der Spoga. Und da kann man halt einfach auch nochmal sagen, es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass die Pferdebranche, also sie ist traditionell, sie ist aber, ich erlebe sie aber auch durchaus immer wieder extrem offen für Innovationen. Es ist aber trotzdem so, dass man dort nicht mit, ich sag mal, Funktionären aus dem Silicon Valley spricht, so, sondern dass wir dort halt einfach eine traditionelle Branche haben, die jetzt gerade versucht, irgendwie eine digitale Transformation zu machen. Und das sind halt an mancher Stelle die ersten Schritte.
Also sprich, das Ganze ist erklärungsbedürftig tatsächlich für die Unternehmer, die dort zum Beispiel auf der Spooker Horse im Februar vor Ort sind. Da sind ja Hersteller, das sind aber auch eben Sportartikel, Reitsportartikel, Anbieter, Händler und so weiter. Sind aber auch Stallbetreiber da. Also es ist eigentlich die weltweit größte B2B-Messe im Bereich Reitsport. Und ja, ich glaube auch, es ist ein People-Business. Es ist wichtig, dass man sich dort vor Ort treffen kann, sprechen kann, dass man Feeling bekommt, gerade wenn man eigentlich noch relativ neu ist in dieser Branche oder einfach mal reintauchen will, ist es, glaube ich, wichtig, einfach dieses auch zu spüren, auch den Spirit. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, falls jetzt sich jemand dafür entscheidet, auf die Spooker Horse zu kommen in Köln im Februar, nehmt auf jeden Fall die Bibi und Tina Party mit. genau, der Reitsport kann feiern. Und was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, weil wir vorher die China angesprochen haben oder auch internationale Unternehmen, auf der Spooker Horse tatsächlich so, dass 50-50, ja, also sind 50% deutsche Unternehmen da, aber auch 50% international. Und es sind tatsächlich 25 Unternehmen auch aus China da.
Ja, cool.
Ja.
Toll.
Also,
ja, also
da kann man viel machen.
Ja, ja. Und die Akteure kommen halt einfach zusammen. Und ich glaube, dass das halt einfach auch wichtig ist. Und ich glaube, wenn man noch nicht im Reitsport aktiv ist oder vielleicht auch, also sei es als Sport oder eben auch wirtschaftlich, dann ist es einfach auch mal spannend, da mal reinzufühlen. Und da einfach mal zu schauen, weil es ist einfach, es ist besonders. Es ist eine Branche und das fasziniert mich auch persönlich daran so sehr. Es ist eine Sache, die uns alle vereint in dieser Branche und das ist die Leidenschaft zu dem Pferd. Und das ist so spannend, das einfach zu spüren, wie Menschen, ja, wie halt eben eine Sache diese Menschen eint. Das ist total spannend. Und deshalb, glaube ich, ist es halt auch, selbst wenn das Business digital gemacht werden könnte oder ich mir ergoogeln könnte, würde ich sagen, kommt trotzdem bitte zu Spooker und fühlt doch einmal, wie es ist, wie schön es bei uns sein kann. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Ganz kurzer Hinweis, auch in eigener Sache nochmal. Wir von Voxo, wir sind Partner im E-Commerce Village der Spooker Horse. Dort werden Anbieter, Technologie, Dienstleister im Bereich E-Commerce, Online-Marketing, Digitalisierung, KI sich treffen und werden auch dort eben wirklich mit den Herstellern, den Händlern etc. in Kontakt kommen. Und auf der Spooker Horse werden wirklich auch Investitionsentscheidungen getroffen. Also es ist kein nettes Meet and Greet, sondern das ist wirklich was, wo Nägel mit Köpfen gemacht wird, wenn man das so sagen darf. Deswegen, wir suchen da gerade noch tolle Partner, die damit draufkommen und die Lust haben, sich da zu präsentieren und auch wirklich Geschäfte zu machen.
Ist ja vielleicht auch ganz cool, weil man muss ja auch sagen, wir reden ja auch über eine handfeste Branche so, ne?
Ja.
So, also neben diesen ganzen digitalen Neuerungen, die da passieren, ist es halt einfach auch ein stabiler und echter Wirtschaftsfaktor, der halt einfach auch aus einem Offline, also aus einer riesigen Offline-Bubble besteht. So, also ganz spannend und ich freue mich selbst auch schon total.
Genau, also wenn Bugatti und Co. eben einsteigen in den Reitsportmarkt, dann ist es wichtig, dass man da auch einfach dran bleibt und da mal irgendwie seine Fühler ausstreckt, sage ich mal. Es ist ein Zukunftsmarkt und es ist wichtig, da einfach, auch wenn es noch so nett ist und so emotional mit den Pferden, keine weiteren bunten Bilder zu malen, sag ich mal, sondern wirklich handfeste digitale Infrastruktur zu bilden. Da ist ganz, ganz großes Wachstumspotenzial.
Ja.
Deswegen, es war ein sehr, sehr spannender Einblick. Man findet dich auf LinkedIn, Jessie.
Genau.
Und kann dich da auch, glaube ich, jederzeit gerne kontaktieren, ja. Nehme ich mal an.
Ja, gern.
Sehr gut. Also wenn da jetzt noch Fragen aufkommen, auch hier aus dem Podcast, ihr könnt die Jessie anschreiben oder auch gerne mich oder uns. Mhm. Und ich freue mich total drauf, dich im Februar zu treffen, auch deiner Keynote dort zu lauschen.
Ja, ich freue mich
da
auch.
Da bin ich schon gespannt und cool. Vielen, vielen Dank für die tollen Insights.
Ich danke dir auch.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.